Sean P. Diddy Combs, Musikmogul, Unternehmer, Modeikone. Und vielleicht bald verurteilter Straftäter? P. Diddy, der Hip-Hop geprägt hat wie kaum ein anderer, der mit Notorious B.I.G. Musikgeschichte geschrieben hat, der es vom Jungen aus Harlem zum Multimillionär geschafft hat, der amerikanische Traum. Jetzt steht er im Zentrum schwerster Vorwürfe. Missbrauch, Menschenhandel, Zwangsprostitution. Dafür muss sich P. Diddy vor Gericht in New York verantworten. Von da berichtet Giselle Uecker als ARD-Korrespondentin vom Prozess und erzählt uns heute vom tiefen Fall des Sean Combs. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 27. Juni. Hallo Giselle.
Hi.
Giselle, alles beginnt mit einem Video von einer Hotelüberwachungskamera. Was genau sieht man in diesem Video?
Also das ist ein Video, das zeigt erstmal einen Hotelflur. Das ist aus dem Jahr 2016 und da sieht man erstmal Cassie Ventura, das ist die damalige Freundin von Diddy, und die läuft barfuß diesen Hotelflur entlang Richtung Aufzug. Die hat sich eine Kapuze übergezogen, hat eine große Tasche dabei, und dann sieht man ein paar Sekunden später, wie Diddy aus seinem Hotelzimmer rausrennt, nur mit einem Badehandtuch um seine Hüften, und er packt dann, als er bei Cassie ankommt, sie hinten am Nacken, wirft sie zu Boden und tritt dann mehrfach auf sie ein. Dann ein paar Sekunden später nimmt er ihre Tasche, packt sie nochmal am Pullover, sie liegt noch am Boden, und dann zerrt er sie quasi am Boden liegend zurück in Richtung Hotelzimmer. Und dieses Video, das ist 2024 veröffentlicht worden von CNN. Die haben das irgendwie zugespielt bekommen. Und nur ein oder zwei Tage später hat dann Diddy eine Reaktion dazu gepostet, ein Entschuldigungsvideo. Wahrscheinlich hat er sich gezwungen gefühlt, sowas zu veröffentlichen, weil es einfach keinen Zweifel daran gab, dass das er ist, den man da sieht.
I mean, I hit rock bottom. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted.
Angewidert von sich selbst sei er, das sagt P. Diddy in diesem Instagram-Entschuldigungsvideo. Was passiert dann?
Also das Entschuldigungsvideo bezieht sich ja auf das Hotelflur-Video. Das ist auch tatsächlich ein Schlüsselbeweismittel in diesen Prozessen. Das wurde mehrfach gezeigt. Das Opfer in dem Video ist ja seine damalige Freundin Cassie Ventura, die auch alles ins Rollen gebracht hat. Sie hat ihn angezeigt im November 2023. Da hat sie Zivilklage eingereicht. Der Vorwurf in der Klage war, dass sie jahrelang in der Beziehung mit ihm misshandelt worden ist, dass sie zu Freak-Offs gezwungen wurde, also zu Sexorgien, dass sie von ihm sexuell missbraucht und vergewaltigt worden ist. Diese Klage hat sie dann zwar nach einem Tag zurückgezogen, aber es haben danach immer mehr Personen wegen ähnlicher Vorwürfe Klage gegen Diddy erhoben. Inzwischen sollen das weit über 100 Frauen und Männer sein. Und dann im März 2024 wurden Diddys Anwesen in Los Angeles und Miami wegen dieser Vorwürfe durchsucht. Dabei wurden Drogen gefunden, Waffen gefunden und über 1000 Flaschen Babyöl. Und dann im September desselben Jahres wurde Diddy dann tatsächlich verhaftet und sitzt seitdem hier in Brooklyn in Untersuchungshaft. Und der erste Prozess, dem er sich dann in einer Reihe von Prozessen stellen muss, das ist jetzt eben der Strafprozess hier in New York.
Lass uns doch erstmal auf Cassie Ventura schauen. Wer ist denn das überhaupt?
Ja, das ist die damalige langjährige Freundin von P. Diddy. Die stand damals unter Vertrag bei seinem Label Bad Boy Records. Die kam als ganz junge Frau in dieses Label. Als sie 19 Jahre alt war, ist sie dann mit Diddy zusammengekommen. Er war fast 20 Jahre älter als sie. Und die waren dann über 10 Jahre in einer Beziehung, in einer, ja, man würde sagen, sehr toxischen On-Off-Beziehung, wo auch häusliche Gewalt eine Rolle gespielt hat, wo es viel Drogenkonsum gab und so weiter. Und sie hat gesagt im Gerichtssaal, dass die Beziehung, die sie mit Diddy geführt hat, das war wohl so ihre erste erwachsene Beziehung, die sie je hatte. Sie hatte vorher relativ wenig auch sexuelle Erfahrung. Und ja, das war so das Erste, wo es ernst wurde. Aber wie gesagt, sie ist da so relativ unerfahren reingekommen.
In New York muss sich der Rapper und Musikproduzent Sean Diddy Combs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm im Zusammenhang mit Drogen- und Sexpartys Vergewaltigung und Menschenhandel vor. Seine Anwälte erklärten dagegen, alle Beteiligten hätten freiwillig mitgemacht.
Lass uns da noch einmal genau drauf schauen. Was wird P. Diddy ganz genau vorgeworfen?
Das sind hauptsächlich drei Anklagepunkte. Das erste ist, dass er wegen Sexhandels beschuldigt wird. Er soll also Frauen gezwungen haben, gegen ihren Willen Sex mit anderen Männern zu haben, auf Sexpartys bei den sogenannten Freak-Offs, wie sie in den Medien bekannt geworden sind.
Die Anklage spricht von organisierter Kriminalität hinter der schillernden Fassade des erfolgreichen Musikproduzenten. Sean Combs soll ein kriminelles Unternehmen mit vielen Helfern geführt haben, um diese Orgien vorzubereiten.
Der zweite Anklagepunkt lautet organisierte Kriminalität, weil er ein Mafia-ähnliches Unternehmen geführt haben soll, bei dem seine Mitarbeiter ihm geholfen haben, Straftaten zu begehen und auch seine Straftaten zu verschleiern. Und das dritte, was man ihm vorwirft, ist Transport zur Prostitution. Das ist eine eigene Straftat in den USA, wenn man Menschen zum Zwecke der Prostitution zwischen Bundesstaatsgrenzen befördert.
Also ich habe, glaube ich, selten so oft einen Begriff gelesen wie Freak-Off. Kannst du uns da nochmal erklären, was genau das ist? Unter dieser Überschrift gab es ja auch sehr viel beschlagnahmte Beweismaterialien, wenn ich das richtig erinnere, richtig?
Diese Freak-Offs, das waren Sexpartys, die häufig in Hotelzimmern stattgefunden haben. Und diejenigen, die da Sex hatten, waren meistens seine Freundinnen, also zum Beispiel auch Cassie Ventura. Und Diddy wollte dann, dass seine Partnerinnen Sex mit anderen Personen haben, mit Escorts, mit Prostituierten, meistens eben andere Männer. Manchmal war es ein anderer Mann, manchmal waren es mehrere. Und Diddy stand dann eben daneben, hat wohl Anweisungen gegeben, was da genau passieren soll, hat sich das dann angeguckt und währenddessen wohl masturbiert. Das Surrounding dieser Freak-Offs, das war wohl immer ähnlich. Also diese Hotelzimmer mussten so hergerichtet werden, dass das Licht relativ gedämmt und rötlich war. Es hat wohl sehr, sehr viel Drogenkonsum bei diesen Freak-Offs gegeben. Also meistens waren die Partnerinnen dann wirklich unter starken Drogen, meistens wohl Ecstasy. Und die vielen Babyölflaschen haben da auch eine Rolle gespielt. Also Cassie Ventura hat berichtet, dass die Anweisung von Diddy auch immer wieder kam, dass beide sich erneut und immer wieder mit Babyöl einreiben sollten, weil das so sein Kink war. Er mochte das, wenn die ja so sehr in Öl eingerieben aussahen. Und bei einem Freak-Off war wohl sogar im Hotelzimmer ein aufblasbarer Pool, der wirklich bis oben gefüllt war mit Babyöl. Und da soll er wohl auch mal die Anweisung gegeben haben, dass sie da reintauchen soll.
Das klingt schon ziemlich absurd, aber im Kern geht's in dem Prozess ja auch um den heftigen Vorwurf Sexhandel und organisierte Kriminalität.
Ja, das Ziel der Anklage ist zu beweisen, dass Diddy die Frauen gegen ihren Willen zu diesen Orgien gezwungen hat, dass sie das nicht freiwillig getan haben und dass das auch strukturell und systematisch passiert ist und dass andere, und zwar Mitarbeiter von ihm, auch dabei geholfen haben, dass es zum Beispiel auch Druckmittel gab, die Frauen zu zwingen, dabei zu bleiben. Diese Freak-Offs wurden zum Beispiel auch gefilmt. Es gab Videos davon, Frauen hatten Angst, wenn sie ihm ganz klar sagen, nein, ich will da nicht mehr mitmachen, dass er sie dann erpresst und zum Beispiel diese Videos von ihnen bei den Freak-Offs veröffentlicht. Immerhin waren das ja Leute, die auch sich eine Karriere erhofft hatten. Also Cassie, ich habe es ja erwähnt, war selbst Sängerin, die stand bei ihm unter Vertrag und die hatte natürlich panische Angst, dass irgendwie öffentlich wird, was da hinter den Kulissen im Hause Diddy getrieben wird. Das wäre natürlich das Ende ihrer Karriere gewesen.
Wenn es stimmen sollte, dass Diddy ein Mafia-ähnliches Unternehmen betrieben hat, das Frauen systematisch missbraucht haben soll, was würde ihm drohen als Strafe?
Also besonders bei den Anklagepunkten Sexhandel und organisierte Kriminalität droht ihm tatsächlich lebenslange Haft.
Die Anwälte von P. Diddy, die weisen die Vorwürfe ja zurück und sagen, er sei unschuldig. Du beobachtest den Prozess in New York gegen den heute 55-Jährigen. Wie würdest du sagen, tritt die Verteidigung vor Gericht auf?
Ja, die Verteidigung sagt natürlich ganz klar, die Frauen haben da freiwillig mitgemacht. Keine wurde zu etwas gezwungen und man räumt auch ein. Diddy ist mit Sicherheit ein toxischer Partner gewesen, häuslich häusliche Gewalt hat da eine Rolle gespielt. Selbst Misshandlungen bestreitet da eigentlich niemand im Anwaltsteam. Aber die Anwälte sagen, ein ausschweifendes Sexleben zu haben, das ist an sich auf gar keinen Fall eine Straftat. Auch nicht, wenn man ein perverses Sexleben geführt hat. Das allein ist kein Verbrechen. Die Frauen habe er nicht zum Sex gezwungen. Und sein Label sei darüber hinaus auch kein kriminelles Unternehmen gewesen. Die Hauptaufgaben der Mitarbeiter waren es, gute Arbeit für das Musiklabel zu leisten.
Verstehe. Was ist also genau der Knackpunkt bei diesen Vorwürfen?
Der Knackpunkt beim Anklagepunkt organisierte Kriminalität ist, ganz klar zu beweisen, dass die Mitarbeiter tatsächlich nichts anderes getan haben den ganzen Tag, als seine Straftaten für ihn zu begehen, in Form von, dass sie Drogen besorgt haben, dass sie Diddy-belastendes Material haben verschwinden lassen, dass sie Sexarbeiter zu ihm gebracht hätten. Kann man das tatsächlich so klar beweisen? Die persönlichen Mitarbeiter, die persönlichen Assistenten, die man im Gericht gehört hat, haben gesagt, das war eben nicht deren Hauptaufgabe. Das war vielleicht 1% von dem, was sie getan haben. Und ansonsten haben sie für das Unternehmen und für dieses Musiklabel gearbeitet. Und beim Thema Sexhandel gibt es eigentlich ähnlich viele Fragezeichen. Hat Diddy, Cassie oder Jane, das ist eine andere ehemalige Freundin, die in Wirklichkeit anders heißt und unter dem Pseudonym Jane im Gericht aufgetreten ist, hat er sie wirklich eindeutig genötigt oder gezwungen, an den sexuellen Aktivitäten mit anderen teilzunehmen? Hätten sie wirklich nicht Nein sagen können? Da gibt es einfach widersprüchliche Beweise, Aussagen, Textnachrichten. Manchmal haben die Frauen diese Orgien sogar aktiv selbst mitgestaltet. Also sie haben zum Beispiel nachweislich Escorts mit ausgesucht, mit denen sie dann bei den Orgien Sex hatten. Sie haben in Sprachnachrichten gesagt, dass sie sich sogar darauf freuen, auf den nächsten Freak-off. Mal haben sie tatsächlich signalisiert, dass sie jetzt gerade nicht wirklich Lust haben. Das haben sie im Prozess auch gesagt. Sie haben auch gesagt, dass sie eben Angst hatten, weil er gewalttätig war, weil sie befürchtet haben, dass er sie mit den Videos erpressen könnte. Aber sie haben auch weiterhin liebevoll mit ihm geschrieben. Sie sind mit ihm zusammengeblieben. Sie haben sich ganz viel von ihm bezahlen lassen. Auch die Mieten zum Beispiel von ihren Luxus-Apartments. Und das wirkt tatsächlich ein bisschen widersprüchlich auch auf die Juroren. Und die, die das am Ende entscheiden, das sind eben die Juroren, das sind keine Juristen und die können das so oder so interpretieren.
Wollen wir noch mal einen Schritt zurück machen und uns P. Diddy vielleicht näher anschauen? Ich kann mir vorstellen, dass es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die zwar P. Diddy als Namen mal gehört haben, aber sich eigentlich gar nicht mit seinem Stellenwert in der globalen Popkultur so wirklich auskennen. Kannst du uns vielleicht so 2, 3 Punkte nennen, warum P. Diddy eigentlich ja damals wirklich ein sehr großer Künstler war?
Also wie du gesagt hast, Diddy war einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Unternehmer der Gegenwart. Der hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, Hip-Hop zu so einer globalen Macht zu machen, wie sie es heute ist. Er hat Rap- und R&B-Künstler wie Notorious B.I.G. oder Mary J. Blige unter Vertrag bei seinem Label Bad Boy Records gehabt. Und das hat er alles geschafft als afroamerikanischer Mann, der aus relativ bescheidenen Verhältnissen kommt. Der ist in Harlem geboren. Er wurde von seiner alleinerziehenden Mutter großgezogen. Er wollte aber als Teenager schon ins Musikgeschäft. Er wollte raus aus seinem Milieu. Er ist dann erst als Background-Tänzer in Musikvideos aufgetreten, hat dann Praktika bei anderen Musiklabels gemacht, hat sich dann relativ schnell hochgearbeitet in einem Label namens Uptown Records. Und dann hat er sein eigenes Label gegründet, 1993. Das war eben Bad Boy Records. Einer seiner bekanntesten Songs, bei denen er selbst mitgewirkt hat, ist I'll Be Missing You. Das ist ja auch ein ziemlicher Ohrwurm, den man jetzt tatsächlich auch im Rahmen der Berichterstattung über diesen Prozess immer mal wieder hört. Und er wurde eben zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten, hat auch so diesen Bling-Bling-Lifestyle total in diese Szene gebracht. Man kennt ihn von pompösen Auftritten auf dem roten Teppich mit dicken Karren, mit sehr schicken Anzügen, mit ganz dicken Juwelen überall um den Hals, am Arm. Er war auch sehr präsent in den Boulevardmedien. Der hat ja auch sehr berühmte Freundinnen gehabt. Der war auch mal mit J-Lo zusammen. Ja, und er ist im Prinzip so eine Art Self-Made Man. Er ist so die Verkörperung des American Dream. Und das hat er nicht nur mit seiner Musik geschafft, das hat er auch mit anderen Marken geschafft. Er war so eine Art Entrepreneur, der hatte viele andere Unternehmen, eine Modelinie, hat auch viel Werbung gemacht. Ja, und in seinen Hochzeiten hat er dann ein Vermögen von geschätzten 740 Millionen US-Dollar angehäuft.
Also er war prägend für viele Millennials, sogar auch in Deutschland. Ich habe nochmal nachgeschaut, er hat den MTV Award 2023 als Global Icon sogar bekommen. This is what's up. Love wins, y'all. Love wins. Findet man im Netz zum Beispiel auf dem offiziellen YouTube-Kanal von MTV.
Man, this is so surreal. I appreciate y'all coming and just even giving me my flowers and celebrating me.
2023 wird er also noch als Global Icon gefeiert und 2024 sitzt er dann schon in Untersuchungshaft. Du warst ja selbst im Gerichtssaal. Was ist vom Global Icon vor Gericht noch übrig geblieben?
Also er tritt immer noch, finde ich, sehr selbstbewusst auf. Ich habe mich sehr gewundert, dass er reinkam und direkt gut drauf war. Er hat alle begrüßt, hat Handshake gemacht mit einigen, anderen hat er die Faust gegeben. Seine Anwälte hat er im Prinzip alle umarmt. Da habe ich mich sehr gewundert und habe die Kollegin neben mir von ABC gefragt, hä, warum ist denn der so gut drauf? Das ist doch hier eine ernste Sache für ihn. Und die hat gesagt, ja, der sitzt ja seit September in U-Haft. Ich glaube, der ist ganz froh, wenn er da mal rauskommt, auch wenn es dann hier in diesem Rahmen ist. Er hat auch genau geguckt, wer im Publikum sitzt. Er hat immer wieder Blickkontakt auch zu seiner Familie gesucht. Die kommen jeden Tag hin. Als ich da war, waren seine Söhne da, seine Tante war da, seine Mutter war da. Und immer, wenn sich die Gelegenheit bietet und der Richter kurz unterbricht oder so, dann dreht er sich zu denen, zeigt auch mal ein Herz oder lächelt nur. Und ja, also sein Äußeres ist natürlich ganz anders, als man das von ihm gewohnt ist.
Wie genau meinst du das? Also beschreib mal, wie er jetzt aussieht.
Ja, sehr gealtert. Er hat jetzt graue, längere Haare. Der hat einen grauen Bart. Seine Kleidung ist für seine Verhältnisse ziemlich schlicht gewesen, was man so von ihm nicht kennt. Also er hat meistens einen einfarbigen Pullover an, in so gedeckten Farben. Und darunter gucken dann so die Hemdkragen raus von seinem weißen Hemd, was er darunter trägt. Er hat eine schlichte Hose. Ab und zu setzt er auch mal eine Lesebrille auf, wenn er irgendwelche Dokumente lesen will. Und während der Zeugenaussagen hört er auch sehr aktiv zu. Er macht sich Notizen, er flüstert mit seinen Anwälten, er schüttelt mal mit dem Kopf, mal nickt er auch. Ein paar Mal hat er das wohl auch in Richtung der Geschworenen gemacht und da wurde er dann auch vom Richter ermahnt, wenn er das nicht unterlässt, dann dürfe er nicht mehr weiter im Gerichtssaal anwesend sein, weil man da vermutet hat, dass er die Geschworenen irgendwie zu beeinflussen versucht.
Wie ist denn das in dem Zusammenspiel mit der Jury? Also es gibt eine 12-köpfige Jury. Wie funktioniert das generell in den USA? Denn RichterInnen haben ja eigentlich auf den Prozess gar nicht so viel Einfluss, oder?
Genau, in den USA ist das so, dass in Strafprozessen eine Jury entscheidet. Es gibt in der Regel 12 Geschworene und 6 Ersatzgeschworene. In dem Fall sind das 12 New Yorker, jeden Alters, auch jeder Ethnie. Man versucht da natürlich eine hohe Diversität auch zu haben, dass jetzt zum Beispiel ein Angeklagter wie Diddy, der schwarz ist, nicht sagen kann, also das waren ja 80% Weiße und das sind alles Rassisten und deswegen haben sie mich anders bewertet, als es vielleicht ein Schwarzer tun würde.
Genau das ist ja interessant, weil genau in der Jury gab es doch eine Auswechslung, also da gab es doch einen Vorfall, oder nicht?
Ja, ganz genau. Also es gab nur relativ wenig schwarze Juroren oder Geschworene, sagt man im Deutschen. Und bei einem gab es widersprüchliche Aussagen zu seinem Wohnort. Es war nicht mehr ganz klar, lebt dieser Mann wirklich in New York? Und das war eben ein schwarzer Mann. Und der erste Ersatzgeschworene, der ihn nun ersetzt, ist ein mittelalter weißer Mann. Und das haben natürlich Diddys Anwälte sofort zum Anlass genommen, zu intervenieren und zu sagen, ja, also jetzt wird die Jury für uns noch undiverser zum Nachteil unseres Mandanten und deswegen, das akzeptieren wir so nicht, deswegen muss der Prozess abgebrochen werden. Das ist aber natürlich eine Masche, die jeder Anwalt versucht, um diesen Prozess noch irgendwie zu seinen Gunsten zu drehen oder sogar zum Abbruch zu führen.
Gut, und am Ende bestimmt dann diese Jury, ob er schuldig ist oder nicht schuldig ist? Oder wie verhält sich das mit dem Richter oder mit der Richterin?
Genau, also der Richter ist im Prinzip so eine Art Schiedsrichter im Prozess, der dann auch am Ende das Strafmaß festlegt. Aber die Jury allein, die Geschworenen, entscheiden am Ende, ob Diddy schuldig ist oder nicht. Die entscheiden das für jeden Anklagepunkt einzeln. Die müssen einstimmig übrigens entscheiden, ob sie ihn für schuldig befinden oder nicht. Und wenn sie nicht zu einem einstimmigen Urteil kommen, auch nach tagelangen Beratungen, dann nennt man das Hung Jury im Englischen. Und dann muss theoretisch der Anklagepunkt in einem neuen Prozess mit einem neuen Richter und einer neuen Jury neu aufgerollt werden.
Ja, interessant. Aber diese 12 Juroren, wo sind die dann die ganze Zeit während des Prozesses? Also führen die normales Leben weiter? Können die sozusagen machen, was sie wollen? Oder wie wird mit denen umgegangen?
Also es gibt auch Strafprozesse, wo man sagt, das dauert hier irgendwie 2-3 Wochen, dann ist alles durch und in der Zeit werdet ihr quasi, ja, verschlossen will ich nicht sagen, aber man darf dann eben nicht mehr am normalen Leben teilnehmen, damit man eben von außen nicht beeinflusst wird von anderer Medienberichterstattung oder auch Leuten im Umfeld, mit denen man vielleicht reden könnte. Im Fall von Diddy hat man sich dagegen entschieden, hat gesagt, nee, der Prozess dauert zu lange, der dauert mindestens 8 Wochen, so lange kann man ja die Geschworenen nicht von der Außenwelt abschotten. Deswegen wurden die Geschworenen aber auch tatsächlich sehr eingewiesen und vom Richter immer wieder ermahnt. Sie dürfen keine Medienberichte zu diesem Prozess lesen. Sie dürfen nicht mit anderen über das, was im Gerichtssaal passiert ist, sprechen. Es wurden auch die Namen der Geschworenen nicht öffentlich bekannt gegeben, weil man eben verhindern will, dass sie von außen von irgendwem irgendwie beeinflusst werden, zum Beispiel auch bei Social Media. Und ja, der Richter sagt immer wieder, ein Urteil dürft ihr Geschworenen nur auf Grundlage dessen fällen, was hier im Gericht passiert.
Lass uns mal auf die Rolle der Medien in diesem Prozess schauen. Wie einfach oder wie schwer ist es, als deutsche Journalistin für die ARD vom Prozess zu berichten und auch in den Gerichtssaal zu kommen?
Das Medieninteresse ist riesengroß. Es gibt täglich bei fast allen großen Sendern zusammenfassende Sondersendungen. Was wurde heute im Diddy-Prozess gesagt? NBC über New York Times, über Washington Post. Da wird dann auch ganz dezidiert berichtet, was welcher Zeuge ausgesagt hat. Theoretisch kann da jeder rein, der beweisen kann, dass er Journalist ist. Es gibt aber eben nur 24 Plätze im Gerichtssaal selbst für Journalisten. Und deswegen heißt das, dass man wirklich sehr, sehr früh morgens sich vor Gericht in eine Schlange anstellen muss, wenn man rein will. Ich bin dann um 5.30 Uhr dahin. Und da waren schon echt viele vor mir da. Manche hatten Campingstühle dabei. Es gab sogar jemanden, der hat ein Zelt aufgebaut. Wer weiß, der hat da wahrscheinlich übernachtet. Ich habe dann gemerkt, dass manche auch sogenannte Line-Dudes engagieren. Also die bezahlen Menschen dafür, dass die nachts stundenlang da stehen, damit sie morgens dann ab 6, 7 oder so kommen können und sich dann mit denen austauschen, um dann ganz gesichert einen vorderen Platz in der Schlange zu haben. Und ja, ich habe dann Glück gehabt, ich habe es reingeschafft auf diese 24 Plätze und es ist eine interessante Atmosphäre gewesen, weil es war so fröhlich, so locker. Die meisten, die da waren, also gerade die Journalisten, die waren eben schon mehrere Tage da, kannten das ganze Prozedere. Und dann aber, sobald der Richter reinkommt, sobald dann auch P. Diddy auftaucht und vor allem spätestens, wenn die Zeugin dann den Zeugenstand betritt, dann wird es natürlich bitterernst im Gerichtssaal.
Ja, und wer draußen bleibt, der harrt dann draußen davor aus einfach? Oder wer steht dann vor dem Gerichtsgebäude?
Klar, der Rest bleibt draußen und draußen ist auch eine ganze Menge los. Da stehen ja viele Kamerateams, da stehen viele Schaltenreporter, die dann auch berichten. Die kriegen Infos von ihren Kollegen in den Pausen und dann machen die eben im Schalten. Was ich aber besonders interessant fand, ist, dass auch so viele Influencer da waren. Also wirklich Privatpersonen, die ihre Handykameras aufstellen und den ganzen Tag dann über das erzählen, was sie über die Live-Blogs so mitbekommen aus dem Prozess. Manche von diesen Influencern kommen aber tatsächlich auch rein. Es gibt nämlich auch 12 Plätze für die Öffentlichkeit. Die müssen genauso anstehen morgens wie die Journalisten und haben eben auch eine kleine Chance, reinzukommen. Klar, wenn man drin ist, dann muss man natürlich sein Handy und alles abgeben, weil es darf einfach wirklich nichts aufgenommen werden im Gerichtssaal. Aber in den Pausen und so kann man dann eben sein Handy sich zurückholen und kann dann diese Live-Blogs machen. Und das machen die Influencer auch.
Und diese Influencer bekommen bei diesem Prozess in New York ja ordentlich Futter bei dem Promi-Status, den P. Diddy ja offenbar immer noch auch hat.
Und es gibt natürlich auch andere Prominente, die bei diesem Gerichtsverfahren eine Rolle spielen. Also eine der spektakulärsten Stories, die wir gehört haben und eine der spektakulärsten Aussagen war die von Kid Cudi. Die Aussage von Kid Cudi war natürlich auch in allen US-Medien ein Riesenthema. Da haben zum Beispiel auch unsere Kollegen von CBS breit drüber berichtet.
Rapper Kid Cudi testified today about two incidents that he alleges involved Sean Combs. One was a break-in that happened at his house. This was right after Cassie Ventura said that Combs had found out she and Kid Cudi were seeing each other. There was later an incident where his car caught on fire.
Das ist ein Rapper, der auch mal einen Grammy gewonnen hat. Und der war als Zeuge geladen, als Diddy nämlich rausbekommen hat, dass seine Freundin Cassie Ventura was mit Kid Cudi haben soll. Da ist er direkt mit einem seiner Security-Mitarbeiter und einer Waffe zur Villa von Kid Cudi gefahren und wollte ihn wohl mutmaßlich erschießen. Kid Cudi war aber nicht da. Und später gab es dann einen Anschlag auf den Sportwagen von Kid Cudi, der vor seiner Tür stand. Da hat wohl jemand ein Loch ins Dach von dem Sportwagen geschnitten und dann einen Molotow-Cocktail reingeworfen. Und die Vermutung liegt sehr nahe, auch wenn man das nicht vollends beweisen konnte, dass das auch im Auftrag von Combs passiert ist. Und das sind eben diese sensationellen Stories und Promis, die dann da bei so einem Prozess auftreten und die natürlich den Influencern ja auch viele Klicks bringen, wenn sie dann darüber berichten, live bei TikTok.
Giselle, würdest du sagen, dass Social Media heutzutage bei solchen Prozessen eine neue Dimension von Rolle auch einnehmen?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, aber ich glaube, was da vor allem eine Rolle spielt, ist, dass Diddy einfach jemand ist, der sich mit vielen Prominenten und wirklich, das sind Weltstars, umgeben hat, dass man diese Bilder hat, dass man ihn in Verbindung mit zum Beispiel Justin Bieber, mit Usher, mit Jay-Z, mit Beyoncé bringt und weiß, die hatten wirklich enge Verbindungen und dann gehen die Spekulationen natürlich los und im Zeitalter von Social Media finden einfach viele dieser Spekulationen online statt und dann ist natürlich auch viel Unwissenheit und Undifferenziertheit kommen da auch mit rein und dann wird gesagt, ja, Justin Bieber hat doch auch mal eine Nacht bei Diddy verbracht, der wurde doch bestimmt auch misshandelt und so. Dafür Beweise, Belege gibt es null und das hat auch in diesem Prozess überhaupt keine Rolle gespielt und trotzdem kann man dann eben nicht verhindern, dass diese Social Media Maschinerie losrollt und es ganz, ganz viele Spekulationen dazu im Netz gibt.
In dieser Woche werden ja die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten. Der Prozess geht also zu Ende. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie würde ausgehen?
Tja, also das Urteil ist für mich relativ offen. Man weiß auch nicht, wie die Jury entscheidet. Ich habe auch mit einem Rechtsexperten drüber gesprochen und der hat gesagt, also die Anklagepunkte Sexhandel und organisierte Kriminalität, das kann man so oder so auslegen. Am Ende war die Prognose von dem Juristen, mit dem ich gesprochen habe, dass er glaubt, dass gerade bei den beiden Anklagepunkten die Jury sich eigentlich nicht einig wird.
Was würde denn passieren, wenn die Jury nicht einstimmig bestimmt?
Dann muss der Prozess tatsächlich wiederholt werden, mindestens mal in den Anklagepunkten, wo es eben keine Einigkeit gibt. Und das heißt, das wird dann ein paar Wochen dauern und dann muss ein neuer Richter bestimmt werden, dann werden neue Geschworene bestimmt und dann geht das Ganze von vorne los, wahrscheinlich mit ähnlichen Zeugen. Manchmal kommen dann auch noch Zeugen dazu, aber dann wird im Prinzip der Prozess neu aufgerollt.
Was auch immer dabei rauskommt, also ob es jetzt wirklich schon zu einem Urteil kommt oder nicht, solange gilt ja auch für so einen Superstar wie Sean Combs alias P. Diddy die Unschuldsvermutung. Was denkst du, was wird am Ende von diesem Prozess bleiben?
Also dieser Prozess gehört für mich auch in die Reihe der sogenannten MeToo-Prozesse. Das ist ein Prozess, der ist so ähnlich wie bei Weinstein und wie bei R. Kelly, wo Männer in Machtpositionen einfach sich ein Umfeld geschaffen haben, in dem sie alles machen können, vermeintlich, was sie wollen, in dem sie unantastbar wirken, in dem ihnen keiner mehr Stopp sagt, das geht so nicht, in dem auch viele abhängig von ihnen sind und obwohl das alles auch bei Diddy so war und er jahrzehntelang machen konnte, was er will, wurde er nun angeklagt und steht nun vor Gericht. Und das zeigt einfach, dass auch die mächtigsten Männer und Frauen der Welt sich nicht alles erlauben können, dass auch sie zur Rechenschaft gezogen werden, dass auch die Opfer eine Stimme haben. Das ermutigt vielleicht einfach auch andere mit ihren Geschichten und ihren Aussagen zur Polizei zu gehen, etwas zur Anklage zu bringen. Und ich glaube, dass das zur gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt beiträgt.
Vielen Dank für die Einblicke, Giselle. Mach's gut.
Sehr gerne. Tschüss.
Giselle Ucker berichtet seit Prozessbeginn für die ARD direkt aus New York über den Fall P. Diddy. Wie der Prozess weiter und auch ausgeht, erfahrt ihr natürlich auf tagesschau.de. Und wenn Gerichtsfälle euer Ding sind, hier noch ein Podcast-Tipp für euch, Gerichtssaal 237. Die beiden NDR-Gerichtsreporterinnen Elke Spanner und Anna Rütter sprechen über spannende Fälle vor Gericht. Es geht um Tötungen im Cannabiswahn, illegale Autorennen, Auftragsmorde und IS-Rückkehrer. Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD-Audiothek, die Abkürzung dahin in unseren Shownotes. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Marc Hoffmann. Produktion Timo Lindemann, Konrad Winkler und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.